ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Sommerfest der Zeppelin-Universität zum Thema die Bildung der Bildung. Professor Dr. Karin Vandenberg, sind Museen Bildungsinstitutionen?
Sind Museen Bildungsinstitutionen? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Das haben Sie wahrscheinlich sich schon gedacht, wie die Antwort lautet. Aber es ist trotzdem auch eine ernst gemeinte Frage. Was Sie gerade gesehen haben in diesem kurzen Film, ist eine Arbeit von Renneke Dijkstra. Das ist eine Fotografin und Videokünstlerin, die sich mit dem Thema Adoleszenz, Kindheit beschäftigt. Und das ist ein Film, der dauert ungefähr eine Viertelstunde und zeigt Kinder, die sich oder Schülerinnen, die sich ein Picasso anschauen. Woman Crying. Eine sehr tolle Arbeit. Sind Museen Bildungsinstitutionen? Das kommt daher wie eine rhetorische Frage, wie gesagt. Denn außer der Oper kann man wohl sich kaum eine Einrichtung denken in der heutigen Gesellschaft, die stärker ein bildungsbürgerliches Ideal verkörpert als das Museum, oder? Wenn wir uns die pompösen Prestigeobjekte der letzten Jahre anschauen, könnte man auch meinen, dass es sich um Imageprojekte handelt. Imageprojekte der Kreativwirtschaft mit kulturell oder gleichsam kulturell verbrämten Shopping-Malls. Ich möchte deshalb im Folgenden die Frage, inwiefern Museen Bildungseinrichtungen sind, tatsächlich beleuchten. Also ernsthaft diese Frage stellen. Sie ist nicht nur rhetorisch gemeint. Das ist zum Beispiel ein Bild, das ist in einer Ausstellung in der Tate Modern. Eine Installation von einem Künstler. Ich mache das in drei Schritten, diese Frage zu beleuchten. Zunächst einmal werde ich einige Überlegungen anstellen zum Bildungsbegriff. Dann werde ich mich etwas wundern, wie gleichsam in einem ethnografischen Blick, mich wundern über diese merkwürdige Einrichtung, die Zivilgesellschaften geschaffen haben. Und dann fragen, bilden Museen, bilden und zeigen im Museum. Die Erziehungswissenschaftlerin Sabine Andresen bezeichnet den Begriff Bildung als Fuzzy-Konzept, als ein Begriff mit unklaren Konturen, wenig begrenzt, kaum übersetzbar oder systematisierbar. Er sei bestimmt von nationalen Semantiken und politischen Orientierungen. Gleichwohl sei der Begriff Bildung aber unbestritten ein gesellschaftlicher Leitbegriff. Er habe gleichsam eine Omnipräsenz, so Andresen. Und möchte man ihr nicht zustimmen? Zumal als interessierter Zeitungsleser, Student oder Schüler? Mehr denn je sehen wir uns konfrontiert mit öffentlichen Debatten zum Bildungssystem, zur Bildungsgerechtigkeit, zur Bildungskrise. Und dies nicht zuletzt, weil Bildungsfragen heute zunehmend mit Wirtschaftsinteressen verknüpft zu sein scheinen. So ist es heute fast selbstverständlich, dass Politiker wie etwa Günter Beckstein anlässlich der Einweihung des Neubaus der Franconian International School, einem sehr elitären Gymnasium in Erlangen, erklären, Schul- und Bildungspolitik sei die Wirtschaftspolitik des 21. Jahrhunderts. Da kann man erstmal schlucken. Was aber ist mit dem Begriff Bildung gemeint? Andresens Bemerkung, es handele sich um ein Fuzzy-Konzept, deutet bereits darauf hin, dass es nicht die eine Definition des Begriffs zu geben scheint. Offenbar gibt es nicht die eine Semantik, die eine Bedeutung des Begriffs. Auch fällt sofort auf, dass es sich um einen sehr deutschen Begriff handelt, der sich kaum übersetzen lässt. Einer der ersten und nach wie vor prominentesten, der den Bildungsbegriff in die öffentliche Debatte einbringt, und der Name ist heute schon ein paar Mal gefallen, ist Ende des 18. Jahrhunderts der Leiter der preußischen Kultus- und Unterrichtsverwaltung, Wilhelm von Humboldt. In zwei Textfragmenten mit den Titeln »Über den Geist der Menschheit« und Theorie der Bildung des Menschen entwirft Humboldt Überlegungen, die aus der deutschsprachigen Bildungslandschaft bis heute kaum wegzudenken sind. Humboldts zentrale Überlegung bestand darin, dass davon auszugehen sei, dass der Mensch sich durch eine im Werden begriffene Bestimmung fasst. Das ist das Zitat, seine Formulierung. Eine im Werden begriffene Bestimmung. Das bedeutet, Humboldt war überzeugt, dass der Mensch erstens keiner vorgegebenen Bestimmung folgt, keinem Schicksal und auch keinem Naturgesetz, sondern eine Bestimmung, seine Bestimmung finden muss. Es ist also seine Aufgabe, seine eigene Bestimmung zu entwerfen. Und das bedeutet zweitens, dass sich diese vom Menschen zu entwerfende Bestimmung im Laufe der Zeit auch wandelt. Wie kann man sich das nun vorstellen? Nach welchen Gesichtspunkten erfolgt dieser Prozess? Humboldt betonte, dass Bildung sich ableitet vom Begriff des Bildes und des Bildens. Und dies bezieht sich nicht nur auf den einzelnen Menschen, sondern auf den Geist der Menschheit insgesamt, wie er sagt. Der Mensch selbst sei ohne irgendeine teleologische ausgerichtete Absicht und versuche einzig, seinem endlichen und vergänglichen Wesen Dauer und Wert zu verschaffen. Zitat: Der wahre Zweck des Menschen, welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Dieser Begriff proportionierliche, da kommt schon die Proportion drin vor. So schreibt Humboldt 1792. In Ideen zum Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. Ein Gesichtspunkt ist nach Humboldt also, sich zu einem Ganzen zu bilden. Es ginge, so schreibt er, um die Anregung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität und Persönlichkeit führen. Hier ist noch ein Platz. Sie dürfen sich hinsetzen. Die Bildung ist in diesem Sinne ist also nicht das Erwerben von Wissen oder Bildungstiteln oder gar von symbolischem Kapital, wie es der französische Soziologe Pierre Bourdieu beschreiben würde. Es ist vielmehr eine existenzielle Grundbedingung des Menschen. Der neuzeitliche Mensch kann seine Bestimmung keinem vorgegebenen Ordnungszusammenhang mehr entlehnen. Vielmehr macht er die Erfahrung, dass er bestimmungslos ist und seine Bestimmung erst finden und suchen muss. Und auf dieser Suche wandelt sich die Verknüpfung unseres Ichs zur Welt. Noch ein weiterer Aspekt scheint aber entscheidend. Der Hamburger Erziehungswissenschaftler Christoph Koller schreibt zum Bildungsbegriff, Zitat: Der Bildungsbegriff setzt bei der Beschreibung pädagogischer Sachverhalte nicht beim Erzieher an, sondern beim zu Erziehenden. Er rückt nicht in den Vordergrund, was der Erzieher beabsichtigt, sondern was der zu Erziehende selbst tut. An die Stelle der erzieherischen Einwirkung tritt beim Bildungsbegriff in systematischer Hinsicht also der Vorgang des Sich-Bildens bzw. der Selbstbildung. Zitat Ende, Christoph Koller. Bildung, so ließe sich demnach sagen, bezieht sich also auf die Verbesserung der menschlichen Verhältnisse, die vom Einzelnen ausgeht. Es ist, so könnte man in einer etwas zeitgemäßeren Begrifflichkeit formulieren, eine Subjektivierungspraxis. Und noch etwas. Während Erziehung gleichsam Erziehung zur Brauchbarkeit ist, also dass man funktioniert in der Gesellschaft, richtet sich Bildung immer auch auf die Frage, was wir denn unter Brauchbarkeit überhaupt verstehen wollen. Nun klingt das alles sehr hehr. Und der französische Philosoph François Lyotard sei hier nur stellvertretend für jene zeitgenössischen Überzeugung genannt, dass die Vorstellung des sich immer weiter bildenden Menschen fragwürdig geworden ist. Wir wissen, dass wir nicht einfach immer mehr wissen und immer emanzipierter werden. Und wer heute von Bildung spricht, steht nicht selten unter Ideologieverdacht. Denn es gibt einen postmodernen Zweifel an der Geschichte der Emanzipation. Bildung hat in diesem Sinne auch eine ihre schlichte Ausrichtung zum Guten verloren. Ähnlich wie beim Begriff der Kultur steht Bildung nicht mehr für das Wahre und Gute, sondern allenfalls für das Versprechen, sich selbst im schmerzhaften Prozess zu unterwerfen, die eigene Position in der Welt zu hinterfragen und dabei auch ins Risiko zu gehen. Heute würde man deshalb Bildung, mit David Foster Wallace etwa gesprochen, eher als einen Prozess der Dezentrierung bezeichnen, als Bemühen, Abstand von sich zu nehmen und sich selbst nicht als Mittelpunkt des Universums zu begreifen. Allerdings hat eine solche Dezentrierung auch Grenzen. David Foster Wallace hat sich selbst das Leben genommen. Ohne, wie der Philosoph Peter Sloterdijk es nennt, die existenzsichernden Basisfiktionen, so nennt er das, kommen wir nicht aus. Man muss nur wissen, es sind Fiktionen. Was hat das nun aber mit dem Museum zu tun? Dieser merkwürdige Ort mit seinen eigentümlichen Ritualen. Schon Paul Valéry beklagte sich über die strengen Verhaltenskonventionen und die autoritäre Geste des Museums. Hier sehen wir jetzt gerade die Münchner Alte Pinakothek, vor allem meiner Lieblingswerke von Matthias Grünewald. Paul Valéry monierte, dass im Museum beinahe so leise gesprochen werden müsse wie in der Kirche, dass man ihm das Rauchen untersage und den Spazierstock aus der Hand nehme. Sind Museen also Orte, in denen wir Demut lernen sollen? Zunächst gelten Museen als informelle Lernorte im heutigen Jargon. Sie sind keine qualifizierenden Institutionen, die den Wissensstand der Besucher abprüfen oder zertifizieren. Dass bürgerliche Gesellschaften die Institution Museum herausgebildet haben, hat damit zu tun, dass hier eine ganz spezifische Form der Weltaneignung entworfen und ermöglicht wird. Und zwar gerade solche, die offen sind mit dem Begriff Wissen, die offen sind und mit dem Begriff Wissen vermutlich auch genau nicht beschrieben wären oder ungenau beschrieben wären. So hängt der Code der schweigenden Betrachtung mit spezifischen historisch verankerten Subjektivierungspraktiken zusammen, mit der Idee eines mündigen bürgerlichen Subjekts, das sich selbst ein Urteil bildet, das über eine gewisse Einbildungskraft verfügt und sich selbst interpretierend in ein Verhältnis zur Welt und die Dinge setzt. Ein Subjekt, das gewissermaßen dazu in der Lage ist, mit den Dingen der Welt nicht allein operativ umzugehen, sondern sich diese vor Augen stellt, um sie reflektierend und ausgehend von dem eigenen Blick sich erst in einem nächsten Schritt gegebenenfalls auch mit anderen darüber zu verständigen. Entscheidend scheint dabei jedoch zunächst die Selbstvergewisserung. Auf die Spezifik des Mediums Museum als Medium der Weltaneignung möchte ich noch etwas näher eingehen. Will man die Frage beantworten, was hier eigentlich gelernt oder welche Wirkungsabsichten Museen verfolgen, sofern man hierüber überhaupt derart pauschal sprechen kann, so kommt man kaum umhin herauszuarbeiten, inwieweit Bildung im Museum sich anders vollzieht, etwa als beim Lesen eines Buches, im Gespräch mit anderen, beim Schauen eines Films oder beim Zuhören eines Vortrags oder anderen Lernsituationen, die nicht in eine Prüfung münden. Wozu brauchen wir diese Orte überhaupt? Was ist wichtig daran, sie zugänglich zu machen, sie pädagogisch aufzubereiten und die enthaltenen Objekte nicht in Archive zu überführen, die wir uns dann digital zum Beispiel anschauen könnten? Welche Form von Bildungsprozessen und welche Wissensformen werden durch die Zeigepraktiken in heutigen Ausstellungshäusern erzeugt? Gerade in einer Zeit, in der Museen zu Massenmedien geworden sind und verschiedentlich sogar vom Museum Age gesprochen wird, ist es hilfreich, die Institution gleichsam ethnografisch ins Auge zu fassen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal so ein paar kurze Ausschnitte von diesem Ort der schweigenden Betrachtung. Das eine erkennen Sie sofort, ist der Louvre, unten drunter das Guggenheim Museum in New York. Die merkwürdigen Zeigepraktiken im Museum, also nicht als Selbstverständlichkeiten oder Naturphänomene zu betrachten, sondern darauf zu blicken, wie man auf die Rituale fremder Stämme schaut. Rituale, die sich in ihrem Sinngehalt zunächst nicht erschließen. Wenn man das Museum nicht als natürliche Ordnung betrachtet, sondern als eine, die zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt mit dem Aufkommen eines ganz spezifischen Verständnisses von gesellschaftlichem Wissen zusammenhängt, dann scheint deutlicher, dass das Museum nicht nur eine besondere Rhetorik des Zeigens bereithält, sondern mehr noch auch eine eigene Wissens- und Erfahrungsform erzeugt. Fünf Charakteristika scheinen mir entscheidend zu sein für museale Zeigemodi. Erstens, ein erstes ganz entscheidendes Charakteristikum von Museen ist zunächst das vielfach auch kritisch betrachtete Regime der schweigenden Betrachtung. Im Museum wird nicht laut gesprochen, nicht gerannt, getrunken oder gegessen, zumindest nicht in den Ausstellungsräumen selbst. Und es ist auch gemeinhin niemand da, der einen begrüßt, an die Hand nimmt und herumführt. Jedenfalls muss der persönliche Empfang nach wie vor als Ausnahme gelten. Zumeist besteht die Merkwürdigkeit dieses Ortes darin, dass hier etwas gezeigt wird, ohne dass jemand Bestimmtes, der anwesend wäre, dies zeigt. Das heißt, das Museum ist ein Zeigedispositiv, das, und das wäre das zweite Charakteristikum, ein Zeigen unter Abwesenden kultiviert. Und das ist zunächst bemerkenswert. Um die Dinge auch ohne performative Zeigegesten zu exponieren, wurden eigene Zeigeinstrumentarien wie Sockel, Vitrinen, Beschriftungen, Rahmen, Beleuchtungen, Displays und so weiter entwickelt. Ein dritter Code, an den jedes Kind herangeführt werden muss, besteht darin, dass im Museum die Dinge gemeinhin nicht angefasst werden dürfen, sondern nur betrachtet werden sollen. Damit ist alles, so scheint es, hier darauf ausgerichtet, sich ganz allein auf das Betrachten zu konzentrieren. Museen sind im emphatischen Sinne auf das Sehen hin angelegt. Die Dinge, so formulierte es Barton Brock, wurden hier aus der Welt gebracht. Ob es sich um Dinge des Gebrauchs, Naturalia, technische Objekte oder Kunstwerke handelt, die Zeigeordnung im Museum fordert zuallererst das kommentarlose Schauen. Allen Wandlungen hin zu interaktiven Formen zum Trotz sind Museen auch heute noch bestimmt von Vitrinen, Rahmen, Sockeln, die nicht nur Abstand markieren, sondern auch eine Rhetorik der Geltung artikulieren. In dieser Rhetorik der Geltung besteht der vierte Code. Was Sie hier sehen, ist die Turbine Hall in London von der Tate Modern. Großzügige Räume, Beleuchtungsarrangements oder weiße Wände setzen das Signal, diese Dinge sind wichtig. Sie gilt es zu bewahren, sie sind wertvoll und kein Müll. Eine klare Distanz zu ihrer Alltagsverwendung sorgt dafür, sie auf eine spezifische Weise in den Blick zu nehmen. Dabei spielt zugleich auch ein Wissen darum eine Rolle, dass diese Dinge konserviert und erhalten werden. Und damit komme ich zum fünften Merkmal. Ein fünftes Merkmal ist ein emphatisches Verständnis von Originalität. Ich habe Ihnen hier einen kleinen Film, das ist das Pitt Rivers Museum in Oxford, eines meiner Lieblingsmuseen, vollgestopft mit den Sammelsurien eines Generals, die er so auf seinen Feldzügen zusammengetragen hat. Und das wichtigste und berühmteste Exponat des Pitt Rivers Museum ist ein Schrumpfkopf. Ein echter Schrumpfkopf. Das ist natürlich ein Original in einem sehr emphatischen Sinne. Ein fünftes Merkmal, eben wie gesagt, die Originalität des museal präsentierten Objekten, Und das wird auch kommuniziert durch Beschriftungen, Paratexte und Experten, die im Hintergrund tätig sind und bezeugen, dass bestimmte Vorstellungen von Echtheit und Seltenheit, dass es die gibt und sie eben auch verstärken. Also diese Geltungsansprüche. Obwohl Szenografie, Hands-on-Objekte, neue Medien und installative Arrangements Einzug gehalten haben, hat sich an diesen Merkmalen kaum etwas Grundlegendes geändert. Diese Merkmale zusammengenommen führen dazu, dass Museen nicht nur als Lernorte gelten, sondern auch als Reputationsmaschinen, wie ich das gerne nenne, und repräsentative Institutionen.